Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind im Filmmagazin. Wir beginnen natürlich mit einer akustischen Reise in die abgründigen, unheimlichen, düsteren Welten von David Lynch.
About today because of the dream I told you about.
Did you cut them up like regular chickens?
It's a strange world, isn't it?
We live inside a dream.
Töne und Melodien, akustische Marker, Atmosphären, die dank David Lynch längst Teil der Filmgeschichte geworden sind. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Regisseur von surrealistischen Meisterwerken wie Blue Velvet, Mulholland Drive oder Twin Peaks im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Hören wir David Lynch selber, den großen Surrealisten des Kinos, was er denn zum Thema Kino und Surrealismus zu sagen hatte.
I love surrealism and I love absurdity. And the cinema can hold all the things.
Kino als ultimative Kunst, die den Surrealismus überhaupt erst vermitteln kann, das war seine große These. David Lynch, dessen düstere, verstörende Visionen uns gezeigt haben, wer wir waren und wer wir sind, auch wenn wir es nicht immer sehen wollten. Er ist jetzt also gestorben. Aber sein Kino, das lebt natürlich weiter und darüber rede ich jetzt mit Anke Lewicke im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, du hast mir jetzt kurz bevor wir on air gingen gesagt, dass du ihn ja getroffen hast, den Meister David Lynch. Wie ist das, eine Begegnung mit David Lynch? Wie war das?
Ja, es war zu Inland Empire bei den Filmfestspielen in Venedig und es war, was soll ich anderes sagen, surreal. Also es war ein kurzes Interview fürs Fernsehen in dem tollen Garten von dem legendären De Bain Hotel. Und ja, im Grunde war er wie eine Figur aus seinem Film, weil er wollte ja nie interpretieren. Und er hat eigentlich eher immer nach Worten gesucht und dabei unendlich schnell mit seinen Händen gewackelt. So was habe ich noch nie gesehen. Also es wäre auf alle Fälle eine Szene auch, die in seinem Film hätte auftauchen können, so als Störfaktor, als was sehr Beunruhigendes.
Was ich interessant finde, dass viele, die ihn kannten, auch sagen, er war unironisch. Er hat das alles ernst gemeint. Er mag den singenden Vogel am Ende von Blue Velvet. Er mag Kaffee, er mag Kuchen. Es waren keine ironischen Metabrechungen. Das war angeblich David Lynch jetzt so als Mensch. Aber Anke, lass uns über die Filme sprechen, die sich ja sehr schwer in Genres einordnen können. Deshalb gibt es vielleicht dieses Wort Lynchesque, ja, weil es ja weder reines Drama noch Horror noch Thriller waren. Wie würdest du denn sein Kino beschreiben und was macht es für dich so einzigartig?
Ach, ja, als du mir Donnerstagabend die SMS geschickt hast, dass David Lynch gestorben ist, da ging direkt eine Szene durch meinen Kopf und zwar der Anfang von Lost Highway. Also du siehst einen dunklen Highway, du siehst diese gelb gestrichelten Linien, ein Auto. Das Licht, naja, ein bisschen erhellt es die Dunkelheit. Du weißt eigentlich nicht, wo die Kamera sitzt. Ist sie auf der Kühlerhaube? Ist sie neben dem Beifahrersitz, wo sie ist? Und du weißt vor allen Dingen nicht, wohin geht die Reise? Ins Nirgendwo, ins schwarze Loch, ins Unbewusste? Und wie bei allen David Lynch-Filmen bin ich auch aus diesem Film total irritiert rausgekommen, als wäre ich in einer anderen Sphäre gewesen und ich habe die Wirklichkeit um mich herum, der habe ich auf einmal total misstraut. Also das würde ich sagen, das hat Lynch immer wieder bei mir ausgelöst. Das waren Reisen ins Unbewusste, die mein Unbewusstes wieder angestoßen haben. Und alles das, was ich erlebt habe in der Zwischenzeit, ist schwer in Worte zu fassen und man könnte so sagen, wenn man seine Geschichten versucht zusammenzufassen, das ist immer banal, das ergibt kaum Sinn, aber seine Filme haben, sage ich jetzt mal, so einen tieferen Sinn.
Ja, das stimmt. Also diese Dualität von Autofahren, was ja sehr konkret ist, was man im Wachzustand machen sollte, aber gleichzeitig das Träumen des Autofahrens, das ist ein Spiel mit dem Unbewussten, ein Spiel mit Emotionen, die nicht immer geradlinig sind. Das hat auch einmal seine Freundin kurzzeitig, aber auch seine Schauspielerin Isabella Rossellini mal über ihn gesagt.
For he and his film are always full of emotions. But emotions, as we all know very well, are not always rational, linear, clear. So don't look for straight, linear, simple narrative in David's film. He dwells much deeper than that.
Tiefe, das war auch etwas immer, was er selber gesagt hat. Nicht den ersten Gedanken, sondern die drei Gedanken weiter unten. Ist das der Schlüssel zu dieser Welt der Bilder, der Emotionen bei Lynch?
Ja, das würde ich sagen. Und sie spricht ja auch so schön von den Gefühlen, Isabella Rossellini. Und ich finde, das kommt eigentlich zu kurz, weil was irgendwie rauskommt bei David Lynch, sind ja Gefühle. Und ich finde es auch ganz interessant, dass er, Federico Fellini war für ihn unheimlich wichtiger Regisseur. Er hat ihn am Sterbebett nochmal besucht und hat immer wieder betont, was er so toll fand, dass dieser Regisseur Gefühle erzeugen konnte, ohne sie direkt in Szene zu setzen, ohne Worte, sondern Fellini sei ein Magier gewesen. Hm. Und genauso ist David Lynch doch auch ein bisschen aufgetreten, sein äußeres Erscheinungsbild. Immer diese zugeschlossenen, schönen, frisch gebügelten Hemden, diese seltsamen Frisuren, das hatte schon was Magisches. Da zaubert uns jemand gleich was vor. Und er hat dann ja eigentlich immer auf die Traumlogik gesetzt, um zu diesen Gefühlen vorzudringen. Und das waren ja, sage ich jetzt erstmal, häufig auch Albträume. Also so fängt doch dann auch zum Beispiel Blue Velvet an. Ein schönes Amerika, weiße Gartenzäune und so weiter. Und dann ein Ohr mit so Insekten. Da hat man natürlich auch da die im Kopf. Und dann geht die Kamera irgendwann aber in das Ohr eines jungen Mannes. Und dieser junge Mann erlebt dann Amerika auf einmal völlig anders, lernt die dunklen, perversen, sexualisierten Seiten kennen. Also das Böse bemächtigt sich eines Gehirns. Und was bei uns bleibt und ausgelöst wird, sind so Urängste, aber auch merkwürdige sexuelle Begehren, was da alles so drin rumschwimmt. Das finde ich schon alles sehr, sehr eindrücklich.
Man kann ja auch vielleicht sagen, dass jeder Albtraum eigentlich was Traumhaftes, Schönes hat, genauso wie der Traum eigentlich albtraumhafte Züge hat. Ich glaube, der hat diese Trennung vielleicht mit der Zeit auch gar nicht mehr inszeniert. Was würdest du denn sagen, Anke? Also in Filmen gerade wie Blue Velvet, aber auch in dieser revolutionären Fernsehserie Twin Peaks zieht es ihn immer auch in die Abgründe hinter der schönen Fassade. Also es gibt immer das, was man merkt, und dahinter beginnt eine andere Welt. Warum glaubst du, kehrte Lynch immer wieder in diesen Kontrast zurück zwischen Normalität und Bedrohung?
Ja, weil er den selbst auch autobiografisch, wie er sagt, immer erlebt hat. Er sei eigentlich in einer netten Familie groß geworden, aber als er dann Malerei studiert hat, hat er das eben alles selbst erlebt, hatte nicht so viel Geld, hat in abgerissenen Gegenden gewohnt. Und das hat dann ja auch alles in Eraserhead eigentlich auch schon Gestalt angenommen, was er erlebt hat, also das Dunkle. Und ich glaube, was bei ihm auch besonders wichtig war, deshalb würde ich auch sagen, er war ein sehr US-amerikanischer Regisseur. Er hat ja Symbole natürlich wie im Traum benutzt, aber die waren immer mit US-amerikanischer Populärkultur aufgeladen. Also nimm die Schlangenlederjacke bei Wild at Heart, die Nicolas Cage trägt. Was singt Nicolas Cage? Natürlich Love Me Tender. Das sind doch alles die Bezüge oder die Songs aus den 50er, 60er Jahren, diese schönen Songs. Das ist doch alles amerikanische Popkultur. Und er führt Amerika eigentlich durch die eigene Kultur vor und artikuliert so sein Unbehagen.
Gleichzeitig liebt er, glaube ich, dieses Amerika, gerade dieses ländliche. Ein Film wie Straight Story, der unlyncheskeste Film, vielleicht ein Roadmovie, aber vielleicht waren das ja alles Roadmovies, ins Innere, aber auch ins Land.
Ja, Roadmovie natürlich immer ins Innere einer angeschlagenen Psyche. Und ich würde jetzt gerne doch mal loswerden, noch ganz schnell das Mulholland, weil für mich einer der stärksten Liebesfilme überhaupt ist, weil er wirklich das Begehren von Liebe aufspürt. Das Ganze fängt ja wie ein Traum an, schön, alles hell, die Idylle, die Liebe, Hollywood. Und dann sieht man auf einmal die Realität dieser jungen Schauspielerin, die gerade nach Hollywood gekommen ist. Und die Tagesreste im Traum, wie das freundliche ältere Ehepaar, kommen dann als kleinwüchsige Zwerge wieder in ihrem Leben vor, die sie verfolgen. Und das muss man erstmal schaffen. Aber das Objekt der Begierde ist so schön und in Wirklichkeit ist sie einfach eine schreckliche, abgehalfterte Schauspielerin. Das alles so zeigen, wie der Traum überhöht, was schön macht, das finde ich schon einfach super.
Vielleicht blicken wir noch kurz auf die Frauenfiguren in seinen Film Dorothy Valance in Blue Velvet oder Betty und Diane eben in Mulholland Drive, von dem du gerade gesprochen hast. Das sind sehr komplexe, angelegte Figuren, aber auch Figuren, die immer von Gewalt und Identitätskonflikten geprägt sind. Wie würdest du die Darstellung lesen, die auch immer wieder kritisiert worden ist? Also gerade Isabella Rossellini in Blue Velvet, die wurde ja als unglaublich hingeworfene, auch seinem Blick hingeworfene Figur interpretiert in den 80ern, muss man sagen.
Ja, sie sind schon Projektionsfrauen. Oberflächen. Sie sind teilweise dann auch femme fatales. Nehmen wir Patricia Arquette eben in Lost Highway, die auch so inszeniert werden. Aber sie haben das Trauma schon auch immer in sich, ein US-amerikanisches Trauma. Oder nehmen wir die doch eher unschuldig dargestellte Laura Dern immer wieder bei Wild at Heart. Die wurde ja auch immer, es geht um Vergewaltigungen, die sie vorher erlebt hat. Also das ist alles schon Thema. Also ich finde diese Frauenfiguren schon interessant, weil sich dadurch doch auch immer noch mal der Albtraum auch öffnet.
Mhm. Mit 78 Jahren ist David Lynch diese Woche gestorben. Anke Lewicke erinnerte mit mir zusammen an das Werk und einen sehr einzigartigen Regisseur des Kinos. Vielen Dank, Anke. Norwegen macht sich dieses Jahr Hoffnungen auf einen Oscar. Der Film Armand, das Debüt von Halfdan Ullmann Tøndel, begeistert seit seiner Premiere in Cannes, wo er als bester Debütfilm ausgezeichnet wurde, das Publikum in Norwegen, aber auch die Kritik. Es ist die Geschichte eines Schulstreits. Ein Schüler wirft einem anderen vor, ihn sexuell missbraucht zu haben. Die Eltern werden in die Schule bestellt. Dann beginnt ein Duell und ein Konflikt, in dem alle Parteien ihre Wahrheit hinterfragen.
Wie kam Jon zu den blauen Flecken am ganzen Körper?
Das weißt du doch.
Ja, aber du hast was anderes gesagt.
Was meinst du?
Du hast gesagt, Armand hätte Jon die blauen Flecken zugefügt.
Also du weißt doch, woher er sie hat.
Im Zentrum des Films steht dann Elisabeth, die alleinerziehende Mutter des beschuldigten Jungen. Doch die Schauspielerin führt das Schultribunal in ein psychologisches Spiel über und die Erwachsenen werden plötzlich zu Kindern. Das ist die Idee des Films Armand. Doch auch die Geschichte des Regisseurs ist bemerkenswert, denn Ullmann Tøndel ist niemand Geringeres als der Enkelsohn von Schauspiellegende Liv Ullmann und Regietitan Ingmar Bergman. Der scheint der Erfolg fast vorprogrammiert. Dabei wollte er eigentlich erst in der Schule arbeiten und deshalb habe ich ihn gefragt, als ich ihn vor der Sendung getroffen habe, ob die Idee für seinen Film auch aus seiner Erfahrung in der Schule herstammt.
Not the story itself, but of course some of the way they are handling the conflict is very much based on my experience from working in the school.
Nicht direkt. Die eigentliche Geschichte stammt nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Aber die Art und Weise, wie Konflikte zwischen Schülern und Eltern gehandhabt werden, das basiert definitiv auf meiner Erfahrung als Lehrer. Die Inspiration für den Film kam aber letztlich von einem Freund, der mir eine ähnliche Anekdote erzählte. Es ging um eine Mutter, die das Verhalten ihres Kindes verteidigen wollte und die ganze Schule auf den Kopf stellte. Das war aber zunächst nur eine 15-sekündige witzige Geschichte, die dann meine Fantasie ins Rollen brachte und daraus wurde schließlich ein ganzes Drehbuch.
Aber Ihr Film ist jetzt keine Komödie. Es geht um sehr ernste Inhalte wie das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, aber auch der Missbrauch von Schülern untereinander spielt eine Rolle. Was interessiert Sie denn an diesen Themen?
I think there's some funny parts actually in Armand because there's some satirical elements here also because
ich denke, der Film hat durchaus satirische Elemente, die manchmal fast komisch sind, weil sie mit Extremen spielen. Situationen, die entweder harmlos oder extrem ernsthaft sein können. Meine Neugier an solchen Themen begann, als ich mich fragte, wie ich als Lehrer mit einer solchen Situation umgehen würde. Es machte mich nervös, allein daran zu denken, mit Eltern darüber zu sprechen, dass ein Kind ein anderes angeblich sexuell belästigt hätte. Das Unbehagen und die Schwierigkeiten, solche Gespräche zu führen, sind faszinierend, weil sie so viel über uns als Menschen aussagen.
It's strange to do it also, so it can say a lot about us as human beings, I think.
Jetzt ist die Hauptfigur in Ihrem Film nicht die Lehrerin, was man vielleicht erwarten würde, weil mit ihr der Film beginnt. Es sind die Eltern der Kinder. Und dennoch entscheiden Sie bei so einem wichtigen Thema, die Kinder nie zu zeigen. Die schließen Sie aus. Warum?
Because the film is happening on the screen, of course, but a lot of the film is also happening in your fantasy.
Weil vieles im Film in der Fantasie des Publikums passiert. Ich gebe nur kleine Informationshäppchen, sodass sie sich ihr eigenes Bild von den Kindern machen müssen. Alles basiert auf den Aussagen der Erwachsenen und die Kinder spiegeln sich in deren Verhalten wider.
So you kind of mirror the children in the grown-ups you see.
Die Situation wird ja recht angespannt schnell, sie eskaliert sogar, aber diese Szenen dieser Eltern vor diesem Lehrertribunal, das hatte etwas von einem Gerichtsprozess.
Yeah, but you know, the most important thing for every parent is their child, and they will fight for their lives for their child, you know.
Weil für Eltern nichts wichtiger ist als ihr Kind. Sie kämpfen wie Löwen, wenn es um dessen Schutz geht. Aber im Fall von Armand wird die Schule, die eigentlich neutral sein sollte, selbst Teil des Konflikts. Mit ihren Vorurteilen und Fehlentscheidungen, die die Situation nur verschlimmern.
Naja, und über die Zeit hinweg werden die Erwachsenen selbst zu Kindern oder verhalten sich zumindest so.
Childish.
Yes. So that was, you know, a early vision for me that in this film that also from my experience.
Genau, das war von Anfang an eine Vision für den Film. Eltern spiegeln die Kinder und umgekehrt. Am Ende gibt es eine Szene, die buchstäblich wie auf einem Schulhof wirkt, nur dass halt keine Kinder da sind, sondern nur Erwachsene.
Schoolyard Situation.
Jetzt ist unsere Hauptfigur Armands Mutter Elisabeth und sie Schauspielerin. Warum war Ihnen das wichtig?
Why is this important?
I think because the film really is a lot about, you know, how you judge people and how little information you need about someone to make up the whole story about this person. And of course,
der Film handelt davon, wie schnell wir Menschen beurteilen und wie wenig Information oft ausreicht, um ein komplettes Bild von jemandem zu entwerfen. Schauspieler verkörpern dieses Dilemma besonders gut, weil wir ihnen oft Authentizität absprechen und sie auch im echten Leben für unecht halten. Das passt perfekt zu den Themen Wahrheit und Lüge im Film.
Die Rolle der Elisabeth ist eine Paraderolle für Renate Reinzwe. Haben Sie ihr die Rolle auf den Leib geschrieben oder kam sie erst später ins Projekt?
I mean, she was involved in the project from the very beginning, before the plot was written. Because I had the idea of this character that were manipulative, smart.
Renate war von Anfang an dabei, noch bevor das Drehbuch fertig war. Sie hatte für unseren Film zugesagt. Da hatte sie noch nicht den Ruf von Norwegens bekanntester Schauspielerin. Der Durchbruch mit Der schlimmste Mensch der Welt kam erst später. Aber Renate blieb trotz ihres kometenhaften Aufstiegs bei uns an Bord. Sie ist klasse. Und ich hatte die Idee einer Figur, die manipulativ, intelligent und gleichzeitig stark und verletzlich ist. Renate hat die Rolle perfekt verkörpert und war eine enorme Bereicherung für die Entwicklung der Figur.
Der Film verändert seinen Stil relativ schnell. Er beginnt realistisch, wird dann surrealer, musicalhafter. Darüber reden wir ja gleich. Aber ich wollte zunächst wissen, was interessierte Sie an diesem realistischen Ansatz am Anfang? Sie arbeiten ja sehr viel mit Close-ups, sind sehr nah an den Figuren.
I wanted to, because yeah, as you said, the first half of the film is like, you know, at chamber play, basically.
Der erste Teil meines Films ist wie ein Kammerspiel inszeniert, mit vielen Nahaufnahmen, um subtile Emotionen einzufangen. Doch später wollte ich mich stärker auf die innere Gefühlswelt der Charaktere konzentrieren. Dabei ging es weniger um den Konflikt selbst als um die Menschen und ihre Emotionen. Und das konnte ich am besten mit diesen überdrehten Szenen darstellen.
I love a good face, you know, in a close-up.
Der Film wird dann surrealer, es gibt Musical-Szenen, Choreografien, der Film wird sehr traumhaft, verrückt fast schon. Was war da Ihre Inspiration? Denn man hat so das Gefühl, plötzlich in einem amerikanischen Musical zu sein und gar nicht so sehr in so einer europäischen Tradition der französischen Musicals vielleicht.
European style of musical, right?
You know, I love, for example, all that jazz. I love Hair. I love a lot of musicals. I grew up with a lot of musicals.
Ich liebe amerikanische Musicals wie All That Jazz oder Hair. Obwohl ich wahrscheinlich nie ein reines Musical machen würde, finde ich Tanz als Ausdrucksform im Film wunderschön und emotional berührend. Das passte auch gut in meinen Film.
In the end, that's what cinema is about.
Wenn man jetzt den Film sieht und auch seinen Erfolg, kann man sich nicht vorstellen, dass sie nie Regisseur werden wollten, dass sie nichts mit diesem Filmgeschäft zu tun haben wollten. Aber jetzt kann man sich nichts anderes für sie vorstellen.
Yeah, it's impossible for me to now to imagine that. Yeah.
Ja, das stimmt. Ich hatte das nicht geplant, aber das Filmemachen hat mich dann einfach eingefangen. Ich habe einen Filmkurs an der Uni besucht, dann eine Filmschule und schließlich war klar, dass ich genau hierhin gehöre.
Ja, after 2 years there, I never thought about it again, you know. I just felt I'm at home.
Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Sie jetzt sehr häufig auf Ihren Großvater angesprochen werden. Sie sind der Enkel von Ingmar Bergman und Liv Ullmann, das ist ja auch sehr wichtig. Wie gehen Sie eigentlich damit um? Ist das ein Druck für Sie? Weil Sie wissen natürlich, dass Sie nie Filme machen werden wie Ihr Großvater. Er war einzigartig, aber wie geht man mit so einem Druck, mit so einem Vergleich um?
Yeah, for me it's nothing to compare. Other people will do it.
Ja, ich weiß, das ist schon eine Art Last. Natürlich werde ich oft mit meinem Großvater verglichen, auch mein Film. Aber ich hoffe, dass sich das mit meinem nächsten Film spätestens ändert. Ich möchte meine eigene Kinostimme finden. Aber ja, ich habe in Amant ein kleines Zitat aus einem Film meines Großvaters eingebaut. Es ist nur ein Bild. Das ist alles.
From one of my grandfather's films, so I can just say there's one image that's an Easter egg. Just try to find it out. That's the only thing. That's the only direct reference, you know.
Sagt Regisseur Halfdan Ullmann Töndl über seinen Debütfilm Armand, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Die Oscar-Nominierungen hätten diese Woche bekannt gegeben werden sollen, doch durch die anhaltenden Brände in Los Angeles und Umgebung verschiebt die Academy den Termin erneut, denn auch viele Filmstars haben gerade andere Sorgen. Ich konnte diese Woche zum Beispiel mit Cameron Diaz sprechen und erfahren, wie die Schauspielerin die Feuersituation in ihrer Heimat empfindet. Sie sagt, ein schlimmes Desaster. Ihre Gedanken sind bei allen, die ihr Hab und Gut verloren haben, und den Feuerwehrmännern und Frauen, die ihr Bestes geben, um die Brände unter Kontrolle zu bekommen.
No one's ever seen it before. It's a complete and utter just devastation of a city. It's heartbreaking. You know, we of course both know personally dozens of people who have lost their homes, but there's thousands more who have that we don't know, and our hearts go out to everyone. And, you know, the firefighters who are just working night and day. It's just really heartbreaking.
Aber Cameron Diaz war diese Woche in Berlin vor allem, um ihr Comeback zu feiern. Denn nach 10 Jahren Pause steht die Schauspielerin aus Comedy-Klassikern wie Verrückt nach Mary, Bad Teacher oder dem mittlerweile zum Weihnachtsklassiker avancierten Liebe braucht keine Ferien endlich wieder vor der Kamera. Sie spielt jetzt die Hauptrolle in Seth Gordons krachender Agenten-Familienkomödie Back in Action.
Was geht, Baby? Besuch aus der Vergangenheit.
Wie geht's dir, Matt?
Wie hast du uns gefunden?
Dafür haben wir keine Zeit.
Warte, was?
Wenn ich so leicht rausgefunden habe, wo ihr seid, sind eure Feinde sicher auch bald hier.
Komm schon, Mann, Chuck, das liegt 15 Jahre zurück.
Wir haben keine Feinde. Ich verkaufe individualisierte Puzzle auf Etsy.
Wir spielen Wordle.
Wer sollte irgendwas von uns wollen?
Wir müssen euch erstmal wegschaffen. Euch und...
So endet das geheime Leben des ehemaligen CIA-Agentenpaars Emily und Matt, die mittlerweile unter anderer Identität sich vor allem mit ihren beiden Teenager-Kindern herumschlagen, aber dann doch von der Vergangenheit wieder eingeholt werden. Mama und Papa müssen die Welt retten und die Kinder staunen nicht schlecht.
Was ist hier los? Warum versucht ihr, diese Leute umzubringen?
Oh, wir haben nicht versucht, die umzubringen.
Sonst wären die jetzt mausetot und voll am Arsch.
Ja.
Back in Action ist unterhaltsam, aber dann doch eine enorm generische Genremaschine und daher vielleicht nicht revolutionär, aber immerhin ein Film eines doppelten Comebacks, denn neben Cameron Diaz markiert dieser Film auch die Rückkehr von Jamie Foxx auf unsere Bildschirme. Der Oscar-Gewinner genießt seinen Auftritt vor den Berliner Journalisten diese Woche.
What is going on? See some real people. What is going on? Come all the way out here to Berlin.
Diese Lockerheit ist auch eine Reaktion auf die härteste Phase seines Lebens, erzählt Foxx anschließend, während er noch auf Cameron Diaz wartet, die sich leicht zum Interview verspätet hat. Denn im April 2023 erlitt der heute 57 Jahre alte Schauspieler einen schweren Schlaganfall. Mit viel Glück hat er nur knapp überlebt. Jetzt spricht er von seiner Nahtoderfahrung sehr offen. Er erinnert sich nur schemenhaft, aber die Erzählungen seiner Familie, die ihn im Koma sahen und sich von ihm schon verabschiedeten, machen ihn noch heute fertig.
So when it all, when you realize that you're in this situation with a stroke, you just like, you don't remember it. And then you have your family members who basically were watching you pass away. To hear them, it haunts you a little bit. It's like, oh, it changes you no matter what. The way you look at things, you just change.
Jamie Foxx wurde während seiner Krankheit von insgesamt 67 Krankenschwestern behandelt. Alle habe er einzeln aufgesucht und sich bei ihnen bedankt. Eine sagte ihm daraufhin, er gehöre für sie zum 5%-Club. Denn nur 5% der Menschen mit seinem Krankheitsverlauf würden überleben. Der Rest werde im Sarg nach Hause geschickt.
So I went back to meet those 67 nurses to tell them thank you. And one of the nurses, a little black girl, she said, Jamie, I call you a 5%. I said, what do you mean? Well, less than 5% of people that come in with what you have leave here. We usually put them in a box.
Es war dann auch Jamie Foxx, der die Produktion von Back in Action überredet hat, Cameron Diaz zurück vor die Kamera zu holen. Beide sind seit ihrem Musicalfilm Annie befreundet. Und das hört man auch, als dann Cameron Diaz doch noch ins Interview gelaufen kommt.
Hey! How great is this, right? How great is this?
Real. Für Jamie Foxx erzählt Diaz recht liebevoll, habe sie dann ihre 10-jährige Schauspielpause ad acta gelegt. Aber auch das Drehbuch mit dem Familienplot habe ihr den Gedanken ans Comeback erleichtert, das sie aber doch mit ihrem Mann besprochen hat, weil sie im Grunde für ihn dem Business lebewohl gesagt hatte.
Well, you know, it's funny because I just kind of, when I say like I... I was not doing anything for 10 years. Like, I really just shut it down. You know what I mean? Like, I just, like, shut it down. I think the reason I entertained or even took this into consideration was, I'm going to look at it. It's Jamie. Let's see if it's the right thing, if it's the right thing for our family. And it was.
Und wie ist das mit dem Beruf des Schauspielers als Handwerk? Verlernt man die Schauspielerei?
It's kind of like riding a bike. You know what I mean? It's like muscle memory. You know what I mean? It really is. It's when you do something for so long, that aspect of filmmaking didn't change. So it was easy to kind of jump into it.
Es sei wie Fahrradfahren, sagt Diaz. Sowas verlerne man nicht. Vor allem nicht, wenn man sich dann in den Armen eines professionellen Teams wiederfindet, wie das wohl im Falle von Back in Action war. Der Regisseur des Films, Seth Gordon, bestätigt das. Es war ihm auch wichtig, eine familiäre Atmosphäre am Set zu schaffen. Schließlich sei der Film im Grunde ein Familienwerk im Gewand eines Action-Spektakels. Die Fragen nach Eltern-Kind-Beziehungen sind der eigentliche dramatische Kern des Films.
I think the family dynamic and the family story, the intergenerational family story, I think is pretty different for a movie in this genre. And I think what really makes it special, and I think for many viewers sort of catches them off guard near the end of the movie, that there's a bit of an emotional story happening about understanding how your parents came to be the way they are and the struggles they face dealing with their parents.
Trotz vieler Special Effects geht es in Back in Action im Grunde nur um Jamie Foxx und um Cameron Diaz, um ihre Chemie miteinander, wie sie Elternschaft und Agenten-Action zusammenbringen oder wie sie einfach nur einen 80er-Jahre-Hit wie Push It von Salt and Pepper im Autoradio mitsingen. Eine von wenigen spontanen Szenen, wie Regisseur Seth Gordon sagt, die er mit einem Zufallsgenerator aus seinem iPhone erzeugt hat.
I did it with 5 or 6 other songs and I just tried it. They had no warning whatsoever. And there are other really good options, but I thought that Cameron knowing all the words to Push It and like really getting into it was the funniest, so that's the one that ended up in the movie.
Soweit der Regisseur von Back in Action. Während seine Stars sich noch darüber streiten, wer es besonders gehasst hat, die Stunts selber zu machen. Und Jamie Foxx ist da wohl eher jemand, der die Stuntmänner und Frauen lieber von der Seite anfeuert.
Because I'm the guy sitting in my seat with my coffee. Yeah, tell him to do another flip. No, I would be much tougher than that.
Bleibt nur noch zu klären, ob Foxx und Diaz auch für den zweiten Teil des Films zur Verfügung stehen würden. Schließlich lassen die letzten Momente von Back in Action nichts anderes erwarten, außer dass der Streamingdienst Netflix sich hier ein erfolgreiches Franchise erhofft. Jamie Foxx ist dabei, vor allem, weil er den Film sehr gerne mag, was man wohl daran erkennen kann, dass er sehr gerne über ihn spricht. Denn wenn er Filme promoten muss, die er nicht mag, redet er lieber über seine Schuhe.
Yeah, we're ready. If the things, if it, look, I think this movie is super dope. Mm-hmm. Sometimes when I would promote a movie that's not good, and they just talk about my clothes.
Yeah.
Talk about your shoes. Yeah.
What are you wearing today?
Bis dahin soll der Film in erster Linie Familien unterhalten und den Kindern die Frage in den Kopf werfen, ob die Eltern, die sie so nerven und die sie kaum kennen, in Wirklichkeit nicht doch ganz andere Wesen sind, meint Cameron Diaz.
Teenage kids are going to sit with their parents watching this movie, and halfway through, they're going to start going, "Were you? Who were you before you were a parent?" You know, and have that moment where the parents gets to go, you know, yeah, it was cool. You want to hear? And the kids, you know, might actually believe them.
Könnt ihr nicht mal für eine Stunde aufs Internet verzichten? Was ist so wichtig?
Wir haben versucht zu googeln, wer ihr wirklich seid.
Was?
Schatz. Wir sind eure Eltern, das sind wir wirklich.
Ja.
Back in Action von Seth Gordon mit Jamie Foxx und Cameron Diaz ist groß angelegte, am Ende auch etwas harmlose Streaming-Unterhaltung, derzeit zu sehen auf Netflix. Kommen wir an dieser Stelle zu einem deutschen Film, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Rabia, der verlorene Traum, so heißt das französischsprachige Debüt der deutschen Regisseurin Mareike Engelhardt. Sie erzählt darin von zwei jungen Französinnen, die sich radikalisiert haben und nach Syrien reisen, um sich dort dem IS anzuschließen. Im Flugzeug ist noch alles recht heiter, aber vor Ort ändert sich die Lage für Jessica und Leila schnell, denn beide landen in einer Madafa, einem Frauenhaus des Islamischen Staates, in dem vor allem westliche junge Frauen gehalten werden, um dann später den IS-Kämpfern als Ehefrauen zugeführt zu werden. Geführt wird diese Madafa von einer Frau, die alle nur Madame nennen. Eine brutale, niederträchtige Person ist das, die die jungen Frauen psychologisch bricht und unter Druck setzt.
Ich will wissen, warum du hier bist.
Weil ich frei sein will. Und ich meine Religion.
Der wahre Grund.
Ich wollte weg, weil mich niemand beachtet hat, mich niemand respektiert, weil ich seit 3 Jahren täglich alten Leuten den Hintern abwische. Zu Hause kümmere ich mich auch um alles und werde wie Dreck behandelt.
Allah verlangt, dass wir den Schwachen helfen. Das willst du nicht?
Nein, ich will respektiert werden. Keine Sklavin des Systems sein.
Mhm. Du läufst davon, anstatt zu kämpfen.
Nein, ich folge Allahs Berufung, ganz einfach. Eine Schwester meinte, es gäbe Arbeit im Krankenhaus. Ich lerne super schnell.
Du hast nicht mal die Prüfung zur Krankenschwester bestanden.
Wenn sie mir das nicht zutrauen, geben sie mir doch eine Waffe. Dann gehe ich mit den Brüdern kämpfen.
Der Film Rabia bietet so Einblicke in eine Welt, über die im Grunde nichts bekannt ist. Denn die Abläufe und das Aussehen der Madafas, die kennt man nur aus Erzählungen von Rückkehrerinnen. Ich konnte diese Woche mit Regisseurin Mareike Engelhardt über ihren Film sprechen und wollte von ihr wissen, was sie denn an diesem Thema überhaupt interessiert hat.
Seit 2015 habe ich mich für das Thema interessiert, weil ich nicht verstehen konnte, wie insgesamt ja 40.000 junge Menschen von überall aus der Welt sich dazu entscheiden können, vor allem Frauen, die aus unseren Demokratien kommen, mit den Freiheiten, die das mit sich bringt, in so einen mittelalterlichen Zustand freiwillig zurückzugehen, wo sie in ein Haus eingesperrt für einen oft gewalttätigen Mann putzen und Kinder bekommen. Und hatte dann große Lust, einfach aus diesem Unverständnis heraus, diese Frauen kennenzulernen und das zu verstehen. Und bin dann über diese Gespräche auf diese Frauenhäuser gekommen und habe gemerkt, dass man ganz, ganz viel über die Männer spricht, aber eigentlich über die Frauen gar nichts weiß. Und dass diese Orte wahnsinnig spannende Orte sind, weil die Frauen, die dann dort in Syrien angekommen sind, dort eingesperrt wurden, freiwillig eingesperrt wurden. Insofern ist das alles so ein bisschen so eine Mischung aus Gefängnis, Bordell und Jugendherberge, weil wurden ja auch alle Sprachen gesprochen, alle Altersgruppen gemischt und fanden sich dann darin und mussten über Speed-Dating-Sessions dann ihre zukünftigen Ehemänner auswählen. Also auch so ein kleines Tinder, modernes Tinder-Element ist dabei. 15 Minuten und nächster Ehemann. Und was daran spannend ist, ist, dass in diesen Orten in ganz kurzem Zeitraum sämtliche wichtigen Wendepunkte im Leben einer Frau kondensiert werden. Das heißt, die kommen da rein als Jungfrauen oft, verheiraten sich sofort, bekommen sofort so viele Kinder wie möglich. Der Mann stirbt oft in den Monaten, die folgen im Kampf. Sie kommen wieder in das Haus, suchen sich einen neuen Mann raus, geht wieder raus. Also alles, was wir sagen über Jahrzehnte erleben, ist dort zusammengefercht, was natürlich für einen Film einen ganz tollen dramatischen Kontext bereitstellt.
Sie haben Gespräche erwähnt, also Sie haben mit Zeuginnen gesprochen. Wie schwer war das? Was waren das für Menschen? Wie haben Sie sie überhaupt zum Sprechen gebracht?
Da war ich auch sehr überrascht, dass es relativ einfach war, sie zum Sprechen zu bringen, weil es oft junge Frauen sind, die ein sehr, sehr großes narzisstisches Bedürfnis haben, gesehen zu werden, gehört zu werden, zu existieren. Das ist, glaube ich, Teil auch der Motivation, der psychisch tiefer liegenden Motivation, nach Syrien zu gehen oder sich so einer Ideologie, so einer Sekte, kann man fast sagen, anzuschließen. Insofern war das eigentlich der einfachste Teil des Arbeitsprozesses.
Wir begleiten ja eigentlich zwei Freundinnen erst, die aus Frankreich dann nach Syrien fahren und in einem dieser berüchtigten Frauenhäuser, von denen Sie ja schon gesprochen haben, den Madafas, dann landen. Das ist der dann zentrale Schauplatz Ihres Films. Über die Stimmung sprechen wir gleich, die dort dann auch so herrscht, die Sie so gut einfangen. Aber Sie haben diesen authentischen Eindruck dieser Orte sehr gut vermittelt. Dabei weiß man eigentlich nichts. Also es ist wirklich nur über diese Oral History ihrer Zeuginnen, dass Sie das Bild dieser Madafas letztendlich abbilden konnten.
Genau, also das ganze Drehbuch basiert auf wahren Geschichten, aus dem, was sie mir erzählt haben. Und dann haben wir bei der Umsetzung, bei der bildlichen, ging es mir darum, nicht so zu tun, als wüsste ich ganz genau, wie das dort aussah. Das heißt, es ist kein total realistischer Approach, sondern wir haben mit der Kamerafrau und mit dem Setdesigner eher versucht, sowas wie einen psychischen Raum darzustellen, also dem Zuschauer das Erleben, die Gefühle zu vermitteln. Und mir war es natürlich auch wichtig, einige Ideenkonzepte bildlich umzusetzen, die ich nicht in die Dialoge setzen konnte. Also diese Idee einer Geburtsfabrik. Danach haben wir das Motiv ausgesucht. Das ist wirklich eine alte Fabrikhalle, die uns da als Motiv gedient hat, die diesen hierarchischen Aufbau, Aufgang, diese Entwicklung dieser Figur, die ja als Sklavin und dann am Ende, ich möchte auch nicht alles spoilen, aber einen sehr erstaunlichen Weg geht und den konnte man gut bildlich umsetzen durch diese Architektur.
Mhm. Denn Jessica verweigert sich so ein bisschen den Regeln, mit der Zeit jedenfalls, die da herrschen, und sie rückt an die Seite einer Figur, die dann plötzlich sehr zentral wird, die sogenannte schwarze Witwe des Dschihad, eine Frau, die alle nur Madame nennen. Das ist ja eine Figur im Film, die inspiriert ist an einer realen Figur. Was hat Sie an dieser Person interessiert, an dieser Frau auch fasziniert?
Dass sie eine dieser Führerfiguren ist, die ganz oft in diesen totalitären Systemen ganz oben waren. Also jemand, wo man nicht sagen kann, der war zu dumm, um zu verstehen, warum er da ist, sondern jemand, der viel, viel intelligenter war als viele andere. Und wo es für mich auch heute noch völlig unverständlich ist, wieso jemand so eine Ideologie umsetzen kann, so einen Terror implantieren kann, so ein System aufbauen kann. Und was an dieser Frau spannend ist, dass sie in Frankreich studiert hat, dass sie sich dann dem Terrorismus verschrieben hat und dann wirklich im Alleingang diese Frauenhäuser konzipiert hat, die so Stasi-mäßig auf Überwachung, Bespitzelung, Foltermethoden basierten. Und das ist ein System, was ja von einer Frau innerhalb eines von Männern entworfenen größeren Regimes, wirklich ein Unterdrückungssystem von einer Frau entworfen. Und das hat mich sehr überrascht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist auch eine Frau, die eine sehr hohe Machtposition innerhalb des islamischen Staates einnahm, auch von den Männern gefürchtet wurde, was ja auch interessant ist, worüber man ja auch wenig bis gar nichts weiß eigentlich. Und diese Frau ist natürlich auch dann basiert auf einer Amerikanerin, die es wirklich gab, die auch immer noch lebt, auf der Flucht ist und einfach wahnsinnige spannende Filmfigur.
Zwischen Jessica und Madame entwickelt sich ja im Verlauf des Films eine sehr seltsame Beziehung. Also, wie würden Sie die beschreiben? Mutter, Tochter, Lehrerin, Schülerin? Was passiert da zwischen diesen beiden?
Was an dieser Direktorin so interessant war, fand ich, ist, dass sie ganz schnell begriffen hat, wo der psychische Schwachpunkt bei jeder Frau ist, die sie vor sich hat, und da reingegangen ist. Bei Jessica ist es die Abwesenheit der Mutter unter anderem. Das heißt, sie hat diese Mutterfigur schnell ersetzt. Es gibt aber natürlich auch so eine Art Herr-Knecht-Verhältnis zwischen den beiden. Und da, glaube ich, war ich unterbewusst von meinen Schullektüren des autoritären Charakters beeinflusst, um zu zeigen, wie so ein Radikalisierungsprozess im Intim stattfindet. Und das war die Frage, die zentrale Frage für mich im Film, die ist, wie man vom Opfer zum Täter wird oder überhaupt zum Täter, wie man dann innerhalb so eines Systems so weit gehen kann, wenn man begriffen hat, wo man sich befindet, was man dort tut, weiter dort bleibt und so weit gehen kann, dass man sogar seine Menschlichkeit dabei verliert. Das sind alles Fragen natürlich, die mit meiner persönlichen Geschichte, meiner Geschichte als Deutsche zu tun haben. Und die wollte ich in diese Beziehung reinflechten. Mhm. Darum geht es mir bei dieser, ja, Herr Knecht, Mutter, Tochter, manchmal bis zur Liebhaberin, Lehrerin, Beziehung zwischen der Direktorin und ihrer Schülerin.
Kann man denn sagen, dass in diesen Frauenhäusern vielleicht so die wahre Indoktrination begann? Weil ihnen reichen ja nur so 2-3 Bilder in Frankreich, als die Mädchen noch nicht in Syrien sind. Man fragt sich natürlich, warum fahren sie erst nach Syrien? Aber das sind ja nur 2-3 Einstellungen in dem Film, nicht wahr? In dem Haus lernen wir sie dann erst richtig kennen.
Ja, genau. Die Frage der Grundmotivation oder der ersten Motivation wurde in schon sehr vielen Filmen behandelt. Und sie ist nicht nur das, sondern sie ist auch wahnsinnig komplex. Hm. Das heißt, jede Frau, mit der ich gesprochen habe, hat mir andere Gründe genannt. Dann gibt es die bewussten Gründe, es gibt die unbewussten Gründe. Ich habe oft gemerkt, dass es eben mit Religion am allerwenigsten etwas zu tun hat, sondern wirklich meistens ganz, ganz tief sitzende psychische Traumata dort eine sehr viel größere Rolle spielen. Und das ist aber ein Themenbereich, wenn ich das zusammenfasse und reduziere auf einen Grund, wird es ganz vereinfacht und nicht mehr richtig dargestellt. Und das wollte ich in dem Film vermeiden. Darum ging es mir nicht darum, so ganz klare Gründe zu geben, was vielleicht manche Zuschauer frustrieren könnte, aber einfach ehrlicher ist, sondern nur so Andeutungen, den Film über zu streuen, darüber, warum die Frauen gekommen sind und mich dadurch zu konzentrieren, weil man hat ja leider nur 90 Minuten für ein so komplexes Thema, ist das frustrierend wenig Zeit, auf das Thema zu konzentrieren, über das ich vorhin gesprochen habe, also wie man zum Monster wird. Hm.
Sie haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie filmisch diesen Raum erzeugt haben. Sie haben mit einer legendären Kamerafrau gearbeitet, mit Agnès Godard. Wie haben Sie mit ihr die Bildsprache entwickelt? Was waren so leitende Fragen, Ideen, um Rabia dann auch bildlich fassen zu können?
Zwei sehr, sehr wichtige Elemente waren einerseits Farben, Licht, was ich sagte, was für Gefühle das erzeugen könnte. Da haben wir uns sehr viel an Bildern orientiert, an bildender Kunst, an Anselm Kiefer, an Hieronymus Bosch, diese Entwicklung zum Paradies, zur Hölle, an seinen Triptychen. Das war sehr wichtig bei der Farbauswahl, also mit sehr jungen, frischen Farben anzufangen und das Ganze dann in diese Höllenfarben übergehen zu lassen, also braun, dunkles Rot und so weiter. Und die andere Frage war die der Kameraposition, die sich verändert hat während des Drehs. Wir wollten eigentlich eher so handgehalten nah an Rabia dranbleiben und dann habe ich gemerkt beim Dreh, dass das moralisch schwierig ist und dass man als Zuschauer immer wieder eine kritische Distanz braucht zu dem, was sie macht. Und wir haben dann am letzten Ende sehr viel ruhiger gedreht, als wir vorgehabt hatten und oft mit mehr Distanz als geplant, um dem Zuschauer diese Möglichkeit zu lassen, des Schrittes zurück, nicht zu manipulieren zu sehr, sondern einfach zu sagen, okay, wie möchtest du ihr jetzt noch weiter folgen oder nicht? Wie hättest du dich an ihrer Stelle verhalten und darum auch dieses relativ offene Ende, wo diese Frage im Raume bleibt. Wie möchtest du, dass es für sie weitergeht?
Jetzt hatte der Film ja schon letztes Jahr Premiere, wurde unter anderem auch beim Filmfestival in Hof gezeigt. Jetzt ist viel passiert in Syrien. Jetzt ohne auf das Politische einzugehen, auf den Sturz von Assad. Wie sehen Sie das als Regisseurin, Ihr Werk? Hat die Gegenwart es jetzt überholt? Ist es immer noch aktuell? Vermittelt es immer noch etwas jenseits dessen, was wir jetzt aus den Schlagzeilen über Syrien wissen?
Für mich war es nie ein Film über Syrien. In diesem Haus ist ja keine einzige Syrierin. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig zu sagen. Also ich hatte einen syrischen Zuschauer letzte Woche, der erzählt hat, dass wenn die Syrier Deutsch oder Französisch auf der Straße hören, dass die denken, oh, Terroristen. Und fand es so lustig, weil es wirklich auch natürlich Menschen bei uns gibt, die, wenn sie Arabisch hören auf der Straße, denken, oh, Terroristen. Und diese Umkehrung, welche Idee haben wir von dem anderen, fand ich sehr, sehr spannend. Und mein Film situiert sich eher dort, dass das gezeigt werden soll, dass man diesen anderen immer braucht, immer kreieren wird, egal wie er aussieht, ob es religiös basiert ist oder große Nase oder blaue Augen oder eine andere Nationalität. Wir brauchen den anderen, um uns abzuschirmen und um radikale Denkweisen zu schaffen. Und das ist universell. Und in dem Film habe ich versucht, so weit vom Islam wegzugehen wie möglich, mich bei anderen totalitären Regimen zu inspirieren. Da sind ein bisschen Khmer Rouge drin, da ist die Gestik und Mimik von Hitler drin, da sind katholische Schleier drin. Genau, also es geht in dem Film weniger um Syrien, sondern eher darum, wie der Körper der Frau innerhalb eines totalitären Systems, welchen Platz der einnehmen kann, wie er benutzt werden kann, wie er reduziert werden kann, wieder auf diese ursprüngliche Form der Gebärmaschine.
Mareike Engelhardt, die Regisseurin des Films Rabia, der verlorene Traum, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Vielen Dank für den Besuch. kommen wir zum Grafen von Monte Cristo, einem Klassiker der Weltliteratur von Alexandre Dumas. Es ist eine sehr mitreißende Geschichte über Verrat, Rache und Erlösung, hat Generationen von Leserinnen und Lesern fasziniert und wurde auch sicherlich deshalb unzählige Male adaptiert für die Bühne, für den Film und fürs Fernsehen. Nun gibt es wieder eine neue Verfilmung, die Donnerstag in unsere Kinos kommt und in Frankreich zumindest. Da war dieser Graf von Monte Cristo ein enormer Erfolg. Wieso, das weiß Jörg Taschmann, der mit dem Kreativteam hinter dem Werk gesprochen hat und jetzt bei mir ist. Hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Der Film hat alleine in Frankreich fast, und das ist eine enorme Zahl, 9,5 Millionen Kinozuschauer gefunden. Gibt es denn eine Erklärung dafür, warum der Film so gut funktioniert hat? Liegt es jetzt nur an diesem klassischen Stoff?
Also ich glaube, diese Geschichte von Edmond Dantès, der jung ist, der verliebt ist, der erfolgreich ist, der nur 22 Jahre alt ist, schon Kapitän, der seine große Liebe Mercedes heiraten wird und dann wird ihm plötzlich alles genommen. Aufgrund einer Intrige landet er in diesem Château d'If, diesem schrecklichen Gefängnis, kommt da erst nach 14 Jahren spektakulär frei und alles, was ihn beseelt, ist eine Rache. Und damit, glaube ich, kann sich erstmal jeder identifizieren, wenn dir so alles genommen wird und wie selten hat man im wahren Leben die Möglichkeit, sich an denen zu rächen, die einem übel mitgespielt haben. Also transportiert man das dann natürlich gerne auf Romanfiguren oder Figuren der Fiktion. Und dann kommt eben noch hinzu, ja, der ist gefühlt 100-mal verfilmt worden, der Stoff, aber die meisten zum Beispiel denken immer nur noch an diesen Fernsehmehrteiler mit Gérard Depardieu und Ornella Muti und der ist mittlerweile 26 Jahre alt und wenn man da mal reinschaut heute aus Versehen, dann sieht man das auch. Also das ist eine Schuss-Gegenschuss-Orgie, die man eigentlich so nicht mehr sehen will. Das ist wirklich veraltetes Fernsehen von gestern. Und hier sehen wir nun wirklich einen Film, der mit opulenten Bildern in Breitband arbeitet und der diesen Stoff zurückholt, auch nach Frankreich in gewisser Weise, weil er ist mit französischen Schauspielern auf Französisch in Frankreich gedreht und diese Mischung aus Abenteuer, Rache und Liebesfilm hat man eben im Kino so lange nicht mehr gesehen.
Ja, vielleicht war die Zeit einfach reif für einen neuen Grafen von Monte Cristo. Die beiden Drehbuchautoren Alexandre de la Patellière und Mathieu Delaporte sind seit Jahrzehnten mit Theaterstücken und Stoffen wie Der Vorname, Mama gegen Papa, also als Duo sehr erfolgreich unterwegs. Wie sind Sie bei Der Graf von Monte Cristo jetzt dramaturgisch vorgegangen? Denn es ist ja ein sehr opulentes Romanwerk.
Also sie hatten ja schon ein bisschen vorgearbeitet, weil sie ja die Drehbuchautoren von Die drei Musketiere waren. Das war ja ein Zweiteiler. Da waren sie, wie gesagt, die Drehbuchautoren, hatten also schon Erfahrung, wie man mit Dumas umgeht, wie man ihn auch kürzt, wie man ihn verdichtet. Und sie haben es auch diesmal geschafft, wie ich finde, mit sehr klugen Veränderungen an der literarischen Vorlage neue Akzente zu setzen und vor allen Dingen diesen Rachebegriff so zu hinterfragen. Und ich finde dabei interessant, dass eben neue Rollen erfunden worden sind und diese Figuren insgesamt vielschichtiger angelegt werden, wie mir einer der beiden Co-Autoren und Co-Regisseure Mathieu Delaporte auch im Interview gesagt hat.
On n'est jamais 100% gentil, 100% méchant. Et d'ailleurs, le personnage d'Edmond Dantès lui-même.
Keiner ist hundertprozentig böse oder hundertprozentig gut. Auch Edmond Dantès ist zunächst ein aufrechter Mann, der sich darüber freut, den Platz eines anderen einzunehmen. Aber als man ihm alles nimmt, wird er grausam und sogar sadistisch. Es bereitet ihm Freude, sich zu rächen. Es reicht ihm nicht aus, zur Polizei zu gehen oder ihre Verhaftung zu fordern. Das ist etwas, was mir als Drehbuchautor wichtig ist. Es macht mir keinen Spaß, Figuren zu erschaffen, die nicht komplex sind. Und bei der Figur von Milady in Die drei Musketiere fanden wir es interessant, dass sie über eine große Entscheidungskraft verfügt. Sie benimmt sich dabei wie ein Mann. Bei Männern wird dieses Handeln akzeptiert. Aber wenn eine Frau sich so rücksichtslos durchsetzt, ist sie gleich eine Teufelin. Dabei agiert sie genauso wie jeder Spion.
Wie würdest du denn sagen, sehen jetzt die neuen Akzente beim Grafen von Monte Cristo aus, die die beiden gesetzt haben?
Also was mich wirklich beeindruckt und auch emotional tief berührt hat, sind die Frauenfiguren. Und Anaïs de Moustier, die spielt die Mercedes und Anna-Maria Vartolomé spielt die Haydée. Das ist diese junge Ziehtochter, mit der er dann im zweiten Teil immer aufkreuzt. Und das sind für mich wirklich zwei ganz wunderbare Schauspielerinnen, die ihm auch eine große emotionale Tiefe verleihen. Hören wir nochmal, was der Regisseur zu sagen hat.
Ce qui est extraordinaire avec le personnage de Mercedes dans le livre, c'est que le livre il fait 1400 pages.
Nehmen wir einmal Mercedes, an die sich ja jeder erinnert. Im Buch von Dumas taucht sie auf 1400 Seiten nicht allzu oft auf, weniger als in unserem Film, dort hat sie mehr Szenen. Und im Buch bleibt sie auch immer diese Heilige, der man den Mann nahm und die dann ins Kloster geht und sich später opfert. Wir wollten sie als eine Frau zeigen, die sich nach einem tragischen Verlust etwas Neues aufgebaut hat. Was ich sehr grausam und gleichzeitig sehr schön finde, ist, Dantès rächt sich ja an den Männern. Aber die Person, der die größten Vorwürfe macht, ist Mercedes. Und ich finde diese Szene sehr schön, in der sie zu ihm sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, aber was hast du erwartet? Da wird ihm klar, wie absurd seine Rache eigentlich geworden ist. Was er verloren hat, ist sie, seine Liebe.
Wir sollten natürlich noch über die Hauptrolle sprechen. Pierre Niney spielt den Grafen. Er ist viel jünger als beispielsweise Gérard Depardieu in dem von dir schon erwähnten Mehrteiler von 1998. Passt er denn jetzt besser zu dieser Rolle?
Man hat ja hier den gesamten Cast ganz bewusst verjüngt. Und Pierre Niney ist ein idealer Darsteller für diesen zwiespältigen manipulativen Rächer. Denn er wirkt jugendlicher, bedrohlicher, hat ja dann auch mit diesem schwarzen Kostüm und dem schwarzen Zylinder so ein bisschen was von einem Rockstar. Und das ist ja ein Graf von Monte Cristo, der in andere Rollen schlüpft, der permanent Masken trägt. Man kann auch ein bisschen an Ethan Hunt in Mission Impossible denken. Und in Frankreich ist Pierre Niney bei einer sehr jungen Generation äußerst beliebt. Und sie haben es bei diesem Film eben geschafft, dass auch sehr viele junge Leute ins Kino gegangen sind. Der Film hat in Frankreich zumindest alle Generationen angesprochen. Und Pierre Niney ist für mich ein Grund dafür, aber Anna-Maria Bartholomé ist eben ein anderer, weil sie diese Haide, für mich ist sie zumindest in der letzten Stunde des Films wirklich das emotionale Zentrum des Films, weil sie sich auflehnt gegen den Grafen und gegen sein ja, alttestamentarisches Rachegefühl. Und sie will leben.
Jörg, du hast schon erwähnt, es geht auch vielleicht hier so ein bisschen um die Deutungshoheit, französische Stoffe sich wieder zurückzuholen, sie französisch zu erzählen. Trifft das jetzt hier auf die Produktionsfirma Pathé zu? Ist das Ihr großer Plan?
Es ist auf jeden Fall der Versuch, eben mit den eigenen Klassikern auch wieder auch opulent zu erzählen. Also man hat viel Geld in die Hand genommen, es hat sich aber gelohnt. Also wir reden hier von 42 Millionen Euro Produktionskosten. Er hat allein in Frankreich 75 Millionen eingespielt. Da kann man also sagen, es hat geklappt. Und ich finde es eben sehr interessant und auch den richtigen Weg, dass man mit seiner eigenen Kultur so umgeht, weil immer nur alles englischsprachig zu machen, dadurch verwässert man dann irgendwo auch die eigenen Stoffe.
Jörg Taschmann über den Grafen von Monte Cristo ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Mainz, das war einst ein Symbol einer einzigartigen Kinorenaissance in Deutschland, aber 2023, da schlossen die letzten beiden Programmkinos und Mainz wurde zur einzigen deutschen Landeshauptstadt ohne Programmkino. Wir haben damals darüber berichtet und wie dann auch dank einer erfolgreichen Unterschriftenaktion sich die Stadt dann doch noch für den Erhalt der Filmtheater wie zum Beispiel dem Kapitol einsetzte. Der Plan war, eine städtische Kinolandschaft zu schaffen, die als Vorbild für ganz Deutschland dienen sollte. Möglich wurde das damals durch sprudelnde Steuereinnahmen aus dem BioNTech-Impfstoff, der Mainz zu einer sehr wohlhabenden Stadt machten. Jetzt ist dieser Geldsegen aber vorbei und die Stadt muss sparen, auch bei der Kultur. Die ambitionierten Kinopläne stehen also wieder vor dem Aus und Christian Berndt berichtet über den drohenden Kinoabsturz in Mainz.
Ich sag mal so, die Zukunft liegt hier, ha?
Willst du Rüben anbauen oder was?
Nee, hier entsteht so richtig was Großes.
Der Held der deutschen Filmkomödie, Micha denkt groß, ist in sein Heimatdorf zurückgekehrt, um ein Wellnessressort aufzubauen. Der Film wurde im letzten August zur Wiedereröffnung des Kinos Kapitol in Mainz gezeigt und das Thema des Films passte zur Kinosituation der Stadt. Im Jahr zuvor wurden mit dem Kapitol und dem Palatin die letzten beiden Programmkinos in Mainz geschlossen. Um das drohende Ende der Kinos, die weit über Mainz hinaus einen ausgezeichneten Ruf besaßen, noch abzuwenden, hatte sich 2021 die Initiative Mainz für Kino gegründet.
Es war so zu der Zeit, als bekannt wurde, dass das Gebäude des Palatin gekauft wird von einem Investor. Und dieser Investor hat halt gemeint, ja, das Gebäude wird abgerissen. Daraufhin haben sich verschiedene Leute aus der Kinoszene, aus der Filmwissenschaft zusammengeschlossen und eine Initiative gegründet bzw. eine Petition gestartet. Die Petition hat über 30.000 Unterschriften mittlerweile.
So Kinoliebhaber Felix Jung aus dem Vorstand der Initiative. Das Kapitol und das Palatin hatten die gleichen Betreiber. Weil sich der Weiterbetrieb des Kapitol mit nur einem Kinosaal nicht mehr rechnete, mussten die Betreiber auch dieses Kino schließen. Aber die Petition mobilisierte enorm, so Paul Lassay, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz.
Diese Petition hat ja wirklich für Aufsehen gesorgt, auch bundesweit. Und es war schon so, dass die Stadt unterschätzt hat, so die Bedeutung oder die Aufmerksamkeit, die dieses Kino hat. Dass man als Stadt eher auf sein kommunales Kino geschaut hat und das als seine Zuständigkeit gesehen hat und dem jetzt keine so große Bedeutung zugemessen hat. Und dann erst durch diese Petition und den großen Druck, der da entstanden ist, ist das dann ins Rollen gekommen, hat sich die Stadt dann dahinter geklemmt.
Die Stadt rang dem Investor ab, in den Neubau des Palatin 3 Kinos einzubauen, die dann von der Stadt angemietet werden sollten. Und vom Kulturdezernat wurde eine Expertenkommission berufen, um Konzepte für einen Neuaufbau der städtischen Kinolandschaft zu erarbeiten. Damit sollte Mainz zum Vorbild für ganz Deutschland werden. Möglich war dieses Vorhaben, weil BioNTech der Stadt enorme Gewerbesteuereinnahmen eingebracht hatte. Das Kapitol konnte schließlich im letzten Sommer wieder eröffnet werden, nachdem man sich für den Betreiber der Frankfurter Arthouse-Kinos, Christopher Bausch, als neuen Leiter entschieden hatte.
Wir haben uns jetzt erstmal sehr auf das Kapitol konzentriert, weil für uns war ja immer die Option, dass da ein Palatin noch kommt. Und das war immer auch klar, dass man ein Kapitol als Einzelhaus immer nur auf Zeit betreiben kann. Auf lange Sicht können sie mit dem Kapitol alleine nicht wirtschaften.
Wenn der Neubau des Palatin fertig ist, so war der Plan, sollte Bausch die neuen Kinos mit übernehmen. Doch dieses Vorhaben ist nun gestoppt. Der Grund? Massive Kürzungen im Kulturhaushalt. Die Stadt muss plötzlich sparen. Denn die BioNTech-Steuereinnahmen, so Lassay, versiegten mit dem Ende der Pandemie schneller als erwartet.
Und dann ist man wegen dieser hohen Einnahmen aus den Vorjahren auch aus diversen Förderprogrammen rausgefallen, kriegt also super wenig Geld vom Land noch. Man hat auch die Gewerbesteuer gesenkt, als man so viel eingenommen hat. Und diese hohen Einnahmen sind ja auch zum großen Teil in den Schuldenabbau geflossen. Jetzt hat man keine liquiden Mittel mehr, man muss sogar wieder Schulden aufnehmen.
Die Vorreiterrolle, die Mainz für die Zukunft des Kinos spielen sollte, meint Lassay, ist damit obsolet. Ob die Kommission für die Neuordnung der Kinolandschaft in Mainz noch weiterarbeiten wird, ist völlig unklar. Die Initiative Mainz für Kino hat in einem offenen Brief gegen den Stopp der Palatin-Pläne, der das Ende der Mainzer Programmkinos bedeuten würde, protestiert. Denn für sie, meint Felix Jung, gibt es Bedarf in der Stadt.
Als das Palatin noch offen war, war die Kinoszene sehr groß. Also ich war jeden Montag in der Montags-Preview, das war eine traditionelle Veranstaltung, bei der die Mainzer Filmwissenschaft quasi einen Film präsentiert haben. Das war regelmäßig ausgebucht.
Christopher Bausch führt im Kapitol die Kooperation mit den Mainzer Filmstudierenden weiter.
Wir haben also gerade mit der Fachschaft Austausch, haben jetzt auch schon verschiedene Veranstaltungen, in denen auch Filmemacher dann kommen. Also ganz gezielt, es sind dann keine aktuellen Filme, sondern jetzt zu Riefenstahl haben wir nochmal den Regisseur da. Und das machen wir alles in Zusammenarbeit mit der Fachschaft.
Bausch ist trotz der Haushaltslage zuversichtlich, dass es doch noch zur Realisierung eines neuen Kinos kommt.
Es ist ja dann dennoch so, dass die politischen Akteurinnen und Akteure in der Stadt allesamt entschieden haben, dass sie ein weiteres Kino unbedingt wollen. Es ist ja auch Teil des Koalitionsvertrages. Die Stadt darf natürlich momentan nichts tun, weil eben der Haushalt so ist, wie er ist. Aber ein Palatin eröffnet ja auch nicht im Sommer 2025.
Angeblich überlegt der Investor jetzt, das Palatin-Gebäude doch nicht abzureißen. Aber der Bau ist bereits entkernt. Die Kinos müssten wieder neu gebaut werden. Mainz könnte in wenigen Jahren tatsächlich ohne Programmkino dastehen. Allerdings gibt es hier eine derart engagierte Community von Kinoliebhaberinnen und Liebhabern, dass deren Elan vielleicht doch noch einen Kinoneuanfang bewirken kann.
Wir bleiben natürlich dran und verfolgen weiter das Kinosterben in Mainz und die Rettungsversuche, die dazugehören. Damit geht aber Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Nächste Woche, da senden wir live vom Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und hören, was uns denn der Kinonachwuchs zu sagen hat. Wir beenden diese Sendung aber natürlich nochmal mit David Lynch und ja, seiner Philosophie fürs Leben und natürlich für die Filmemacher, denen er geraten hat, habt immer die Rechte am Final Cut.
Find your own voice, be true to the ideas. I always say, never turn down a good idea, but never take a bad idea. If you want to die the death, sign a contract where you don't have final cut. But if you want to live a healthy life, never make a film without final cut. Why would anyone go to work on something they love and not have final control? Not be able to make the film that you want to make.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.